Als wir voriges Wochenende beim Presserundgang der Finest Spirit standen, da sah eigentlich alles nach Business as usual aus. Aber dann platzte sozusagen die Bombe. Frank Böhr, Erfinder und Organisator der Finest Spirits, hört auf und verkauft die Messe an einen deutschen Fachverlag. Einfach so oder aus weiser Voraussicht? Dieser Frage und anderen wollen wir jetzt nachgehen, gemeinsam mit Frank Böhr. Schönen guten Tag, Frank, und danke für deine Bereitschaft, mit uns zu sprechen.
Servus, grüß dich. Es ist mir eine Ehre, für Whisky Experts von euch interviewt zu werden. Herzlichen Dank.
Danke dir. Nach so langer erfolgreicher Zeit aufhören, da fragt man sich schon, warum? Hörst du auf, weil es jetzt am schönsten ist oder weil es nicht mehr so schön ist, wie du es willst?
Ja, es gibt natürlich bei so einer komplexen, großen Entscheidung nach so langer Zeit gibt es immer mehrere Gründe. Ein Hauptgrund war der, dass ich schon lange, teils mit Amüsement, teils mit Kopfschütteln, diese unglaubliche Eventflut beobachte, die wir hier in Deutschland haben. Also ich glaube, wir haben allein inzwischen 170 Whisky-Messen. Dann kommen die ganzen Genussmessen noch dazu. Und wir stehen hier im Westen, blicken wir auf 10 Jahre Börsenhochs zurück mit geliehenem Geld. Und das kann und wird sich auch mal ändern. Das Konsumklima kann und wird sich auch mal wieder eintrüben. Und dann wird es in meinem Bereich der Veranstalterei zu einer wünschenswerten Konsolidierung kommen. Dann wird es knallen. Gott sei Dank. Ja. Endlich. Und für diese Phase muss man sich breit aufstellen. Und wir sind ein Einzeller nach wie vor. Wir stehen zwar blendend da, jetzt auch insbesondere nach dem letzten Wochenende, aber wir sind ein Einzeller. Wir sind eine ganz kleine Show. Und da habe ich nach Verstärkung gesucht. Darüber sind wir bei Meininger Verlag gelandet, einem der ältesten, seit 1903 wohlgemerkt, ältesten und renommiertesten Fachverlage für Wein, Sprit und inzwischen auch Bier in Deutschland, Inhaber geführt, Handschlagqualität, tolle Leute, man kennt sich. Ja, und dann haben die durchblicken lassen, dass sie gegebenenfalls auch bereit wären für mehr. Und wenn eine hübsche Frau dir das sagt, dann fängst du natürlich an zu überlegen. Hinzu kam, ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren, ihr kennt das aus euren Jobs, ihr wechselt irgendwie alle 2 bis 5 Jahre spätestens mal die Funktion. Und ich habe mich gefragt, mein Leben macht Spaß, es ist toll, ich liebe den Whisky, ich liebe meinen Job, ich lebe das. Aber irgendwann nach 15 Jahren noch was anderes zu machen, ist ja auch nicht schlecht. Und so kamen dann verschiedene Entwicklungen zusammen, die jetzt zu dem Entschluss geführt haben, an den wahrscheinlich besten Partner, den wir jedenfalls in Deutschland finden können, übergeben zu dürfen, muss ich schon fast sagen. Der übernimmt die Mitarbeiterinnen hier, Anja und die Nicole. Alles bleibt, wie es ist. Alles bleibt, wie es ist. Und also keiner muss Bedenken haben, dass jetzt hier irgendwie der da verrückt spielt oder so, der weiß genau, was er hier hat und gekauft.
Das heißt, die Finest Spirits und wird so weitergehen, wie sie bisher geführt worden ist.
Also auf der einen Seite versetzt euch in meine Lage, ich habe verkauft, ich bin auf der einen Seite nicht autorisiert zu sprechen, aber ich meine den Herrn Meininger und seine Schwester, Frau Meininger Apfel, so gut zu kennen, inzwischen, dass die genau wissen, was sie hier haben, dass sie hier mit großer Sensibilität vorgehen und nichts ändern, aber positive Impulse beisteuern. Der Meininger macht ja einen sehr renommierten Spirituosenwettbewerb, den IZW, und darüber zum Beispiel werden sich Anknüpfungspunkte ergeben, die aber den Ausstellern dienen, den Besuchern am Ende, uns, also allen. Also ich glaube, das wird verdammt gut weitergehen hier.
Du hast es ja schon angesprochen, du bist jetzt 15 Jahre oder mehr in der Szene tätig, und wenn du diese Zeit Revue passieren lässt, und du warst ja eigentlich nicht nur ein Teil der Szene, sondern mit deinen Veranstaltungen und deinem Engagement auch irgendwie ein Motor davon. Was sind für dich die schönsten Erinnerungen? Wo schaust du gerne zurück?
Ja, es ist eine gute Frage, die fast schon eine Frage, die für einen guten Whisky, eine Zigarre und ein Kaminfeuer geeignet ist, weil es geht ja echt um eine Epoche. Ich meine, ich habe zusammen von meiner Stelle, aber auch mit vielen Ausstellern zusammen, die darüber zu Freunden geworden sind, wir haben zusammen die Whisky-Szene in Deutschland aufgebaut in den letzten 15 Jahren. Als wir angefangen haben, da gab es 3 Veranstaltungen, die Interwhisky, dann in Limburg die Whisky Fair und Köpenick. Wir waren die 4. in München. Überlegt euch, was heute los ist. Und da haben wir Grundlegendes geleistet. Ich sage das gar nicht an meine Adresse, sondern mit vielen befreundeten, großartigen Ausstellern. Und das sind schon Dinge, die gehen ans Herz. Und als ich da heute vor einer Woche, im Ausstellerbriefing da in die Augen geschaut habe, da sind sowohl meine Augen als auch die einiger Aussteller feucht geworden. Wir haben zusammen Whisky Deutschland aufgebaut. Also in unserem Segment, muss man jetzt nicht überbewerten, aber und wir haben fantastische Leute getroffen, wir haben fantastische Momente erlebt, wir haben fantastische Whiskys getrunken. Es war ein wahnsinniger, nicht businessplanfähiger, aber geiler Ritt. Und dafür bin ich stolz drauf und wahnsinnig dankbar.
Jetzt reden wir mal über nicht so sehr den Erfolg, den ihr gehabt habt, sondern sowas wie Erfolg, wie es du hast, der geht ja auch nicht ohne Misserfolge. Und an denen kann man dann im Endeffekt wachsen. Aber meine Frage an dich, wo hast du deiner Meinung nach Dinge versemmelt und was hast du aus ihnen gelernt?
Ja, gute Frage. Ich meine, diese Frage habe ich mir oft gestellt. Und auch die Frage, habe ich wirklich große Fehler gemacht? Ich kann die Frage für mich auf der einen Seite so nicht beantworten, würde zumindest für mich in Anspruch nehmen, dass ich mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen habe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, klar, wir haben zum Beispiel, ich war 2010 in Stockholm oben, habe mir dort das Stockholm Bier- und Whisky-Festival angeschaut. Fantastische Veranstaltungen, habe dann gedacht, wir machen sowas im Rheinland, Nordrhein-Westfalen, ich glaube, 2014 machen wir sowas auch. So, das hat kurz gesagt nicht geklappt. Die Gründe dafür waren vielfältig, aber überlegt euch einfach mal, du fährst 50.000 Autobahnkilometer, verbringst deinen 50. Geburtstag auf dem Highway und hast dann bei der Erstveranstaltung 3 Tage Sonnenschein im Herbst, Oktober, 24 Grad und Eisenbahnerstreik in einer Region, wo schon, wenn die Eisenbahn funktioniert, nichts läuft. Ja, und dann gibt's natürlich noch Fragen, ob das wirklich der richtige Standort war, wobei Bochum fantastisch ist, die Leute habe ich ins Lieben gelernt, ins Herz geschlossen, aber hätte man nicht doch besser Düsseldorf. Das sind alles so Fragen, wo du am Ende sagst, okay, auf der anderen Seite, das ist Unternehmertum oder nimmt die Sache in Wien, die Feindesbildner, auf dem Papier, fantastisch, eine irre Stadt, jung, modern, groß, Barstadt, viele Studenten, internationale Leute. Wien hat sich ja irre verändert die letzten vielen Jahre. Und dann diese Partnerkonstellation mit Del Fabro auf der einen Seite, dem Lieferanten der Top-Gastronomie, was Wein und Spirituosen anbelangt, auf der anderen Seite Falster, hat nicht funktioniert. Auch hier einer der Gründe, vielleicht die Location zu weit draußen, obwohl die Markshalle, wo ja auch die Craft-Beer-Messe stattfindet, natürlich gelernt und toll ist. Zweiter Grund, Riesenstadt da bei euch, Wien, um da durchzudringen, brauchst du komplett andere Werbebudgets, als wir die zur Verfügung haben. Ja, und so sind halt einige Sachen gelaufen, einige nicht, aber das ist im Unternehmertum ganz normal, wenn BMW morgen ein neues Auto herausbringt, machen die einen großen Wurf und stellen auf einmal fest, doch nicht, naja, du lernst draus, stehst auf, wischst dir den Mund ab.
Klar, jetzt, wenn wir gerade reden von richtig machen oder falsch machen, wie ist das deiner Meinung nach mit der schottischen Whisky-Industrie? Die scheint ja momentan alles richtig zu machen, wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, aber ist das wirklich so? Mit deiner Erfahrung siehst du unruhige Gewässer voraus?
Ja, das ist eine Frage, die ist auf den Punkt. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich bin ja als Keeper of the Quake, auf den ich mir nichts einbilde, so soll das jetzt nicht rüberkommen, aber natürlich spürt man eine gewisse Verantwortung für diese Branche, die man liebt und die einen da ausgezeichnet hat. Und ich müsste jetzt durchgängig positiv antworten qua Funktion, das tue ich aber nicht, weil die Lage ist komplex. Auf der einen Seite, wenn du und ich eine Brennerei hätten, wir könnten den gleichen Stoff, den wir hier in Deutschland für, keine Ahnung, 70 Euro verhökern, in Asien fürs Doppelte verkaufen, würden du und ich das tun. Ja, in einem Wachstumsmarkt versus einem gesättigten Markt in Europa. Auf der anderen Seite beobachte ich, und nicht nur ich, mit einer gewissen, ich will nicht sagen Sorge, aber doch mit einer gewissen, mir fehlt gerade das richtige Wort. Schaut, wir haben heute, werden viele Whiskys rausgebracht, die sind gut, überhaupt keine Frage, das sind gute, anständige Whiskys, die können auch was. Auf der anderen Seite riesen Stories, noch riesigere Preise zum Vergleich, zum Teil, und das ist okay, aber ich habe, hilf mir, Paul John, dieser indische Whisky, ich habe bei Timo Lamprecht hier bei uns, Bremer Spiritosenkontor, die haben mit dem Paul John einen indischen Whisky ins Rennen geschickt. Richtig, richtig guter Stoff, Stoff, der kann was, ausgewogen, richtig guter Stoff, Blind Tasting geeignet, absolut, für 35 Euro die Flasche. Dann schaut euch die amerikanische Craft Distillers Bewegung an. Mhm. Die Jungs sind aufgestellt, die legen jetzt erst los. Dann habe ich aus der Clubszene, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber hier Munich Spirits, die Australier sind scheinbar jetzt unterwegs. Dann, wenn wir die Gattung wechseln rum, da gibt es richtig Sachen auch für Whisky-Trinker, da musst du einfach nur noch sagen, geiler Scheiß zu vernünftigen Preisen. Und meine Sorge ist, dass der Scotch in Europa dabei ist zu überziehen und die Leute lassen sich aber nicht auf Dauer verkaufen oder verarschen. Ich will nicht sagen, dass die Scotch-Szene uns verarscht, so ist es ja nicht. Transparenter Whisky, transparenter Markt, jeder kann entscheiden, was er will. Aber ihr seht, in welche Richtung ich argumentiere, in welche Richtung ich denke und darum geht es ja. Ich beobachte gewisse Dinge mit einer gewissen Sorge, andere schlafen nicht und auf der anderen Seite nochmal, wenn wir in diesen Wachstumsmärkten in Asien machen könnten, was wir wollten und die Leute würden uns feiern, dann würden du und ich das auch tun. Aber das ist so, ja, es ist golden und es wird auch weiter golden sein, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, finde ich.
Kommen wir nochmal zurück zu dir. Einer wie du steigt ja nicht einfach aus einer Sache aus, ohne einen Plan zu haben, nehme ich mal an. Ne? Also zu viel Executive Time ist das deine wahrscheinlich auch nicht. Du wirst irgendwas vorhaben. Auf der Fine Spirits hast du angekündigt, dass du was anderes machen wirst und das hat mit Kanada zu tun, ganz woanders. Erzähl mal ein bisschen was davon.
Ja, ich bin da eigentlich gekommen, wie so oft in meinem Leben, wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin im Zuge dieser ganzen Situation und sich zu überlegen, was mache ich, waren wir letztes Jahr in Nova Scotia im Urlaub, also in Neuschottland, und haben dort, um das jetzt abzukürzen, durch Zufall gesehen, dass einer der ersten Deutschen, die da je ausgewandert sind vor 30 Jahren, der verkauft sein Land. Er hat sich da ein Riesenland aufgebaut mit einem schönen großen Haus drauf und dieses Land haben wir gekauft mit eigenem See, mit eigener Shooting Range, sogar staatlich abgenommen. 100 Meter Schießball mit eigenem Biberdamm und da bauen wir Gäste-Cottages drauf, wenige, aber hochwertige und die künftig Leuten an, die in dieser Wildnis aus Kanadas mal sich selber mal wieder spüren wollen, entschleunigen wollen, runterkommen wollen. Whisky wird eine Rolle spielen, ihr könnt mich da buchen zu einem Whisky-Tasting oder wir setzen uns ins Feuer und hauen auf ein Brett einen vorher in Talisker oder was weiß ich marinierten Achsreiter. Das ist das, um was es bei mir künftig gehen wird. Etwas komplett anderes. Im Grunde nochmal fange ich sonst komplett an. Ja.
Wäre das Kanada an der Ostküste, an der Westküste?
An der Ostküste in Neuschottland, Nova Scotia übrigens.
Okay, ja, hast du gesagt.
Für euch Whisky-Leute, da im Norden von Nova Scotia, wo wir sind, auf Cape Breton Island, da sind die Straßenschilder sind in Englisch und Gälisch. Warum? Weil da die Schotten angelandet sind und die Landschaft da oben, gerade dieser Cape Breton Highland National Park, hat die Schotten so an ihre Heimat erinnert, dass sie die ganze Provinz Neuschottland genannt haben. Und du hast da alle Stunde ein County, Richmond County Gaelic Cultural Center, wo die Leute, die Kinder zum Teil als Pflichtsprache Gälisch lernen, schottische Tänze, Dudelsack. Also nach 15 Jahren Scotia geht es jetzt nach Nova Scotia, der Whisky geht mit und bleibt mir sozusagen zumindest darüber treu.
Also vom Whisky kannst du doch nicht lassen. Dann vielleicht gleich als finale Frage, wenn du da drüber nur einen einzigen Whisky mitnehmen könntest, welcher wäre das und warum?
Boah, das ist natürlich gemein. Also ich habe mal 2008/2009 war das, habe ich von Sukhinder Singh von The Whisky Exchange damals importiert, seines Single Malts of Scotland. Und da war ein 21-jähriger getorfter Ben Riach aus dem Sherry-Fass dabei, in Fassstärke. Und der hat, obwohl das ja immer zweifelhaft ist, diese ganzen Punkte und Bewertungen und was Jim Murray sagt, den ich im Übrigen sehr schätze, aber das bringt ja euch nichts, wenn da irgendein Guru behauptet. Der war im Whisky Magazine damals, hatte der irgendwie 100 von 10 möglichen Punkten. So ungefähr. Das ist ein Stoff zum Niederknien. Also wenn ich nur noch eine Flasche trinken dürfte, dann wäre das die. Und da habe ich mir natürlich eine Kiste zurückgehalten und die geht auch mit nach Kanada.
Na dann wünschen wir da drüben sehr viel Erfolg, viel Spaß und dann sage ich mal danke fürs Gespräch und alles Gute in der Zukunft.
Ich bleibe euch mindestens über Facebook verbunden, weil ihr könnt dieses Projekt natürlich mit begleiten, weil ich das regelmäßig poste. Aber danke für euer Interview und danke auch hier an eure Hörer für jahrelange Treue und Begleitung und Besuch unserer Veranstaltung. Es war mir, das habe ich am Ausstellerbriefing auch gesagt und das meine ich so, eine absolute Ehre und ein Privileg, für diese wundervolle Branche zu arbeiten. Und das meine ich ernst. Herzlichen Dank.
Danke dir, Frank.